Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Kreative Lösungen fallen uns meistens ganz plötzlich ein. Wie solche Geistesblitze und Kreativität generell entstehen, ist aber bisher ein Rätsel. Forschende aus Frankreich haben jetzt die Bedeutung der Einschlafphase für Kreativität entdeckt, also die Zeit, in der wir noch nicht wirklich schlafen, sondern zwischen Schlaf und Wachsein schweben. In ihrem Experiment sollten rund 100 Testpersonen das mathematische Prinzip hinter einer Zahlenreihe erkennen, vor und nach einer 20-minütigen Pause. Die sollten die Testleute halbliegend und mit geschlossenen Augen verbringen. Das Ergebnis: Personen, die in der Einschlafphase blieben, erkannten das Prinzip deutlich häufiger als Personen, die wach blieben oder ganz einschliefen. Die Forschenden sagen, dass es in der Einschlafphase ein besonders intensives Zusammenspiel zwischen den Hirnbereichen gibt, die für Kreativität zuständig sind. Außerdem verbindet das Gehirn in dieser Phase gerade gemachte Erfahrungen mit gespeicherten Erinnerungen und macht traumähnliche innere Bilder daraus. Das kann neue Ideen generieren. Die Menschen in gefestigten Demokratien sind besser durchs erste Corona-Jahr gekommen als die Menschen in Staaten mit Defiziten. Das ist das Resümee eines Berichts der Bertelsmann-Stiftung. Darin haben 70 internationale Expertinnen und Experten fast 100 Kriterien bewertet in 29 europäischen und anderen OECD-Staaten. Beispielsweise bewerteten sie, wie vorausschauend jeweils der Staat Corona-Maßnahmen gesteuert hat, ob bei Entscheidungen auch andere Gruppen teilgehabt haben, wie frei die Presse berichtete, wie unabhängig die Justiz blieb und ob Menschenrechte eingeschränkt wurden. Im Gesamtranking landete Deutschland für sein gut bewertetes politisches Krisenmanagement, soziale Absicherung und Wirtschaftshilfen auf Platz 5. Am besten schnitt Neuseeland ab, dahinter kamen Südkorea, Schweden und Dänemark. Im Detail wurde in Deutschland das Schulsystem als krisenanfällig bezeichnet. Es landete dort auf Platz 15. Gesundheit beginnt im Darm, könnte man sagen. Zumindest in der Forschung ist mittlerweile klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Mikrobiom im Darm und dem Immunsystem des Körpers. Ein Forschungsteam der Uni Pittsburgh hat diesen Zusammenhang jetzt auch bei HIV beobachtet. Die Forschenden haben 35 Jahre alte Stuhlproben aus der Anfangszeit der AIDS-Pandemie untersucht und das Mikrobiom entschlüsselt. Von den 265 gesunden Männern, die damals regelmäßig Stuhlproben abgegeben hatten, infizierten sich später rund 100 mit HIV. Die Forschenden stellten fest, dass sich im Darm der infizierten Männer vor der Ansteckung mehr Bakterien befanden, die für Entzündungen sorgen, und weniger Bakterien, die mit einem starken Immunsystem in Zusammenhang stehen. Die Forschenden sagen, dass diese Beobachtung noch weiter untersucht werden muss, aber auch für andere Krankheiten von Bedeutung sein könnte, wie zum Beispiel Covid-19. Dass wir zur Schule gehen dürfen, betrachten wohl die meisten bei uns als selbstverständlich. Aber in vielen anderen Ländern ist das überhaupt nicht so. Und die Ungleichheit im Bildungssektor könnte noch zunehmen. Davor warnen die Vereinten Nationen in ihrem Weltbildungsbericht. Ein Problem ist danach, dass man in manchen Ländern auch für staatliche Schulen Geld zahlen muss, obwohl der Schulbesuch dort eigentlich umsonst sein sollte. Das gilt besonders für ärmere Länder, wo Eltern einen größeren Teil ihres Einkommens für die Bildung ihrer Kinder ausgeben und dafür müssen sie auch häufiger Kredite aufnehmen als in reichen Ländern. Weil die Qualität in der öffentlichen Bildung in vielen Regionen nicht so gut ist, werden private Schulen und Unis immer beliebter. Für die gibt es aber oft keine staatlichen Vorschriften, dass zum Beispiel Grundschulen nicht gewinnorientiert sein dürfen oder dass sie einen bestimmten Anteil von benachteiligten Kindern aufnehmen müssen. Laut den Zielen der UNO soll es weltweit für alle Kinder unter 12 Jahren eine kostenfreie, staatlich finanzierte schulische Bildung geben. Weltweit werden Wälder abgeholzt. An manchen Orten lässt man gerodete Flächen aber in Ruhe, damit dort wieder ein Wald wächst. Ein Forschungsteam aus den Niederlanden hat sich gefragt, wie lange es dauert, bis Bäume solche ehemaligen Kulturflächen zurückerobert haben und dort wieder ein funktionierendes Ökosystem entsteht. Die Antwort: Zum Teil geht das schneller als gedacht. Die Forschenden haben den ökologischen Zustand von nachgewachsenen Tropenwäldern an 77 Standorten auf 3 Kontinenten bewertet. Die Vegetation dort war zwischen einem und 120 Jahren alt. Am schnellsten erholten sich laut der Untersuchung die Böden. Die waren schon nach rund 10 Jahren wieder fast so fruchtbar wie die von Urwäldern. Und es dauerte nur rund 25 Jahre, bis die Bäume und Pflanzen wieder so dicht standen wie vor der Abholzung. Deutlich länger dauert es allerdings, bis die Artenvielfalt und Zusammensetzung wieder so war wie beim Urwald, 60 bis 120 Jahre. Das liegt laut den Forschenden wahrscheinlich daran, dass bestimmte Tier- und Pflanzenarten erst dann wiederkommen, wenn genügend alte Bäume und Schatten vorhanden sind. Für das Liefern von Essen an die Tür ein Trinkgeld zu geben, ist eigentlich normal, für das Zustellen von Paketen offenbar nicht. Forschende aus Düsseldorf haben rund 500 Menschen befragt, die sich vergleichsweise oft etwas im Netz bestellen. Sie bekamen 4 bis 5 Pakete im Monat. Nicht mal die Hälfte von ihnen gab an, einer Paketzustellerin oder einem Zusteller jemals Trinkgeld gegeben zu haben. Die übrigen gaben im Schnitt 2,50 Euro, aber auch nicht bei jeder Zustellung. Manche zeigten sich darüber hinaus lieber mit Schokolade oder Gebäck erkenntlich. Nach Angaben der Forschenden werden vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit bis zu 22 Millionen Pakete pro Tag in Deutschland ausgebracht.
Deutschlandfunk Nova.